Er ist ein Kabarettist, vor dem sich sogar das eigene Publikum fürchtete. Als aufklärungssüchtiger Einarmiger spuckte er auf der Bühne Gift und Galle. Oder er schoss als weinseliger Rentner im Garten mit dem Luftgewehr auf die Titelhelden der Bild-Zeitung. Als Meister der Empörung ist Georg Schramm geadelt worden. Einem Millionenpublikum ist er bekannt aus TV-Sendungen wie Scheibenwischer oder Neues aus der Anstalt. Seine Kabarettkarriere begann spät und sie endete 2014 nach 25 Jahren. Viel zu früh, findet sein Publikum bis heute. Was vielleicht nicht alle wissen, bevor Georg Schramm Kabarettist wurde, war er unter anderem einige Jahre bei der Bundeswehr. Ihre Lieblingsdisziplin, Herr Schramm, soll der Nahkampf gewesen sein, also der Kampf nur mit den Händen oder gegebenenfalls mit dem Messer. Was hat Sie denn daran so gereizt?
Das ist eine Falschmeldung.
Das ist eine Falschmeldung?
Ja, nein.
Wir starten gleich.
Ich muss das korrigieren. Ja, das war die einzige positive Beurteilung, die ich gekriegt habe beim Einzelkämpferlehrgang. Es war nicht meine Lieblingsdisziplin. Meine Lieblingsdisziplin war Schießen. Schießen und Strategiespiele. Also Lage Dachau kurz in der Heeresoffiziersschule Munster. München zum Beispiel, das war intellektuell anspruchsvoll und fand ich sehr spannend. Und Schießen hatte ich ein gewissen Faible für.
Und haben Sie auch noch? Sie haben ein Luftgewehr zu Hause oder ist das auch eine Falschmeldung?
Ja, nein, das ist keine Falschmeldung.
Und Schießen dann auch auf die Titelbilder der Bild-Zeitung?
Nein, natürlich nicht. Ich schieße auf Blechenden. Auf Zielscheibe, klassisch, und ich habe zum Geburtstag so kleine Gipsröhrchen gekriegt und schieße auf Plastikblumen. Aber nur in Gesellschaft.
Der Einzelkampf ist aber insofern auch ein interessantes Stichwort gewesen, weil ich dann dachte, haben Sie jemals Verbindung hergestellt zwischen Kampferfahrung oder Kampfausbildung in der Bundeswehr und Ihrer Zeit auf der Bühne? Ist der Kabarettist ein Einzelkämpfer?
Ja, das ist er sicher. Keine Frage. Aber die Verbindung besteht eher darin, dass ich destilliert habe aus meiner Bundeswehrzeit diese Bühnenfigur des Oberstleutnants Sanftleben. Das ist eigentlich die Figur, die am wenigsten vielschichtig war von meinen Figuren, die ihren Reiz aber aus einer Sachkenntnis bezogen hat und dann aus einer ganz freundlichen Art Zusammenhänge, militärische, darzustellen in der Fachsprache und dabei total freundlich und lustig zu sein, was eine besonders unappetitliche Kommunikation ergibt.
Er hat ja von Menschen als Weichziel gesprochen und das klang dann zum Beispiel so wie so ein netter Schulausflug.
Ja, genau, und das ist aber die Fachsprache.
Können Sie das nochmal erläutern, inwiefern Sie möglicherweise das Gefühl hatten, dass Sie in den Kampf gezogen sind, dass es ein Kampf war, auf der Bühne zu stehen und sich auch mit dem Publikum auseinanderzusetzen?
Also so kann man das sehen, wenn man möchte. Man kann das auch ganz anders sehen. Man kann es auch so sehen, dass man sagt, das war Selbsttherapie. Ist nicht nur einmal passiert, dass Leute gesagt haben, sagen Sie mal, unser einer muss dafür zum Therapeuten, Sie gehen auf die Bühne und kriegen noch Geld dafür und ich müsste zahlen, um das alles loszuwerden. Das war auch ein Versuch, das, was in mir rumrumort hat, einfach loszuwerden. Das habe ich immer schon versucht, aber die Plätze waren nie richtige, also nur in der Kneipe. Und immer denselben zu sagen, die es dann immer schon 10-mal gehört hatten, das war ein Ventil für mich auch.
Und ich hatte es in der Anmoderation erwähnt, es war ein Ventil, was dazu geführt hat, dass sich zumindest Teile des Publikums nicht immer ganz wohl gefühlt haben, wenn sie bei Ihnen saßen. Es gab beispielsweise einen, vielleicht kann man das so sagen, Zuckermoment Ihrer Karriere 2011, die Verleihung des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg. Da haben Sie die Ehrenriege der CDU, die da saß, ganz schön zusammengestaucht.
Das war ein Glücksfall, muss man sagen.
Für Sie?
Für mich, ja, für die nicht, Gott sei Dank. Es war zufällig, ich habe es aber erst während des Sprechens gemerkt, ganz kurz, paar Tage nach der Niederlage, der historischen Wahlniederlage, wo man der CDU das Land weggenommen hat, das Land Baden-Württemberg. Und das hatten sie noch nicht verkraftet. Unter normalen Umständen wäre meine Kritik, die ich an dieser Preisverleihungszeremonie hatte im Europapark Rust, die wäre an denen abgetropft wie Wasser an der Ente. Aber sie waren demoralisiert und dann hat das gewirkt und das hat mich beflügelt sozusagen. War sehr schön.
War das auch so ein Moment, wo Sie gesagt haben, ja, das ist das, was ich mit meinem Kabarett erreichen möchte?
Ich komme zurück auf Ihre Frage davor, ob die Bundeswehrzeit mich inspiriert hat. In dem Zusammenhang, ja, ich konnte, was ganz selten passiert, ich konnte die Wirkung im Ziel beobachten. Das ist ein Fachbegriff aus dem Militärischen. Und diese Gelegenheit gab es wirklich sehr selten. Und da war sie ganz wundervoll zu beobachten, die Wirkung im Ziel war sehr schön.
Andererseits hat, glaube ich, vor allem die Figur des einarmigen Dombrowskis ja auch immer so einen aufklärerischen Impetus Also Kabarett als politische Aufklärung?
Ja, und verkauft als Unterhaltung. Also eine der Gefahren, die bei mir immer existierten, war, dass ich, was ich mit der Holzhand nicht kann, den Zeigefinger mahnend erhebe und dann oberlehrerhaft werde und einen Volkshochschulkurs halte. Dafür hat aber kein Zuschauer gezahlt. Also wenn sie zahlen, bei der Volkshochschule sind es erstens weniger und sie zahlen auch nicht so viel.
Das war so eine Art dramaturgische Selbstzüchtigung.
Ja, ja. Das war für mich klar, ich muss unterhaltsam sein. Außerdem ist auch Ironie eine Stärke von mir, weil ich dadurch nicht so direkt angreifbar bin. Und das hat sich dann als unterhaltsam erwiesen. Mir war das am Anfang nicht klar. Ich habe am Anfang drauf losgespielt und hatte keine Klarsicht, sondern das war so ein Verzweiflungsakt. Ich musste das machen einfach irgendwie mal. Und als ich dann gemerkt habe, das geht sogar, habe ich mich gewundert, dass auch diese Provokation der Zuschauer letztlich im Nachhinein attraktiv ist, wobei man die nicht beliebig weit treiben kann. Ein Zuschauer, der während der Vorstellung geht, der kommt nicht mehr. Es gab Kollegen, die haben das so weit getrieben, dass sie die Leute während des Spielens versucht haben, aus dem Saal zu treiben. Die kommen nicht mehr zurück. Dann ist man pleite. Und soweit habe ich es eigentlich fast nie, getrieben.
Sie haben es umgekehrt aber sehr weit getrieben, was beispielsweise das Ausleben von Gewaltfantasien anbelangt. Ich hatte jetzt auch eingangs dieses Schießen auf Titelhelden der Bild-Zeitung erwähnt. Der Kabarettist als stellvertretender Amokläufer auf der Bühne für viele.
Da habe ich sehr lang dran gearbeitet. Es war die Einstiegsnummer sogar für das Programm damals. Da habe ich sehr dran rumgebastelt, weil das natürlich für mich, da musste ich gar nicht mit jemandem anderen diskutieren. Die Diskussion war, das darf man nicht missbrauchen können. Und das ging aber, erstaunlicherweise. Ich weiß noch genau, dass ich dann auch überlegt habe, auf den Ackermann mal schießen und so. Und das hat nicht allen gefallen, aber ich fand es im Nachhinein sehr gelungen.
Hatten Sie da nicht auch Sorge, dass das irgendwie nicht nur in den falschen Hals einige kriegen, sondern tatsächlich Leute auch motivieren könnte?
Also wenn das der Fall gewesen wäre, dann gäbe es Tausende von Attentaten. Da hätte der schon lange nicht mehr gelebt. Da würden ganz viele nicht mehr leben. Das war dargestellt, um das nochmal klarzustellen, so wie man am Stammtisch sich unterhält. Da muss man noch gar nicht richtig betrunken sein. Sondern ich habe mich immer damit beschäftigt, warum haben immer nur die Schwarzen, also es gibt ja den berühmten Satz von Franz Josef Strauß, wir müssen die Lufthoheit über den Stammtischen haben. Und das war eigentlich eine Nummer, dass ich dachte, warum kann man nicht mal selber versuchen, die Lufthoheit am Stammtisch auch zu kriegen? Und das war gestaltet, wie eine Stammtischdiskussion laufen könnte. Und das war eigentlich nur ein Gegenstück zu dem, was eher an Stammtischen geredet wird. Also ich habe auch mal einen Witz erzählt, der so unsäglich schlecht war, so ungeheuerlich schlecht und politisch schlecht, eigentlich eine Mordgeschichte. Das AGW kannst du, ich habe dann immer hinterher erzählt, entschuldige, diesen Witz hat der Vorsitzende des Olympischen Komitees bei einer Veranstaltung des Deutschen Schützenverbandes vor 600 internationalen Verbandsfunktionären erzählt.
Kriegen Sie den Witz noch hin?
Nee, ich kriege ihn nicht mehr zusammen. Da geht ungefähr so, wenn bei Schröders Beerdigung die Witwe von Fischer gefragt wird, wann endlich der Rest erledigt wird. Also der war viel eleganter. Kriege ihn nicht mehr zusammen, leider.
Der Stammtisch, wenn ich dieses Bild aufgreifen darf, hat sich heutzutage insofern erweitert, als dass er auch online, in Online-Foren, in Online-Chaträumen, in der Online-Diskussion ausgetragen wird. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das auch eine Form von Wut oder Zorn, mit dem Sie was anfangen können heute als Kabarettist?
Also ich kann damit nichts anfangen. Also das Problem ist, dass da was aus dem Ruder läuft und, sagen wir mal, unsere demokratischen und gesellschaftlichen Spielregeln verlässt. Und zwar nach rechts außen. Ich habe das befürchtet, weil ich dachte, es staut sich irgendwas an, es läuft was grundsätzlich schief und die Leute merken das. Und das heißt aber nicht automatisch, dass sie die richtigen Konsequenzen draus ziehen. Und die AfD zeigt, was heißt die AfD, nicht nur die AfD, sondern ein Großteil der politischen Entscheidungen auch dieser neuen Regierung orientieren sich nur daran, dass man die AfD nicht stärken darf. Die ganze Asyl- und Flüchtlingspolitik, bei der Flüchtlinge übrigens immer nur dieselben Flüchtlinge gemeint sind. Steuerflüchtlinge sind nie gemeint. Dass die Steuerflüchtlinge unserer Gesellschaft gefährden, das ist kein Thema. Flüchtling ist eben Flüchtling. Ja. Früher waren es da die Hartz-IV-Empfänger übrigens, dann war es der Euro, die Griechen. Es werden immer Sündenböcke gesucht, immer Schwache. Und auf denen wird es dann abgeleitet, die sind schuld. Und diese Stammtischdinger, die sind ja uralt. Die Sündenbock-Theorie steht ja nicht umsonst im Alten Testament. Ich kann damit nicht viel anfangen, aber ich habe das gerochen. In meinem letzten Programm hatte ich eine Stelle, da habe ich zielstrebig auf die Empörung der Leute gezielt. und habe versucht, sie bis an einen Punkt zu treiben, wo die Leute mir zujubeln als Dombrowski, was aber nicht immer geklappt hat. Das war vielleicht jeder fünfte oder jeder zehnte Abend, wo ich die Leute an irgendeiner Stelle, und es gab immer nur diese eine Stelle, da habe ich es gespielt, wo ich sie zu restloser Begeisterung bringen wollte. Und da wollte ich dann sagen, aber dazu brauchte ich die Begeisterung. So, genau dafür habe ich das all die Jahre gemacht. Ein Hauch von Sportpalastatmosphäre.
Das klingt oder erinnert mich auch an das Buch Die Welle, wo Lehrer seine Klasse zu einer faschistischen Bewegung bringt eigentlich.
Und dieser Satz, manche Leute haben dann sich verwundert die Augen rieben und haben dann hinterher gesagt, sag mal, ist das jetzt nicht ernst gemeint, oder? Hab ich gesagt, erstens habe ich nicht, das hat der Dombrowski gesagt, und er liegt der Verlockung, ich will die Leute zornig machen, dass sie, gab diesen berühmten Radio Network oder wie der hieß der Film, wo ein Moderator seine letzte Sendung machen, sie wird rausgeschmissen, weil sie sagen, er ist hat immer schlechte Laune. Und dann sagt er in seiner letzten Sendung, geht zum Fenster und werft euren Fernseher raus. Und dann gehen Tausende und werfen ihren Fernseher. Ein grandioser Film. Das hatte ich immer im Hinterkopf. Sowas möchte ich auch mal.
Heute müssen es dann die Laptops sein, die aus den Fenstern fliegen.
Und an dieser Stelle, was eben nur manchmal ging, waren die Leute so aus dem Häuschen, dass man diesen Satz sagen konnte, damit möglichst viele merken, Sportpalast-Atmosphäre. Wobei der Witz an der eigentliche Pointe ist, dass die Hälfte der Zuschauer mit dem Satz Sportpalast-Atmosphäre gar nichts mehr anfangen konnte.
Und es zeigt aber auch eine Tatsache, die mir aufgefallen ist, wenn ich jetzt nach Georg Schramm Videos und Auftritten online gegoogelt hat, man kommt auch sehr schnell auf Links und Verweise zu Seiten mit, ich sag's mal höflich, verschwörungstheoretischem Charakter. Ich meine, ihre Figuren, gerade Dombrowski, spielen ja auch mit Schlagworten wie systemischen Betrügereien, decken politische Halbwahrheiten auf, beschimpfen die politische Elite oder den Finanzkapitalismus. Und das wird dankenswerterweise aufgenommen von eben diesen neuen rechten Strömungen.
Ja, ich habe das, ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Facebook-Seiten von mir ist, weil es gibt von mir gar keine. Meine Frau hat das eine Zeit lang verfolgt, wir haben es dann einfach aufgegeben.
Also es gibt viele unechte.
Ja, es gibt keinen einzigen echten. Ich bin nicht auf Facebook, weder ich noch eine meiner Figuren. Das sind alles Fakes. Und wir haben das eine Zeit lang aufmerksam beobachtet, dass es auf stramm rechten Seiten Dombrowski-Zitate oder Ausschnitte, also einzelne Sätze rausgenommen und hingestellt worden sind. Wir haben dann versucht, da was gegenzunehmen, ist völlig aussichtslos. Wir haben es dann einfach irgendwann gelassen. Für mich ist es einfach, das zu ignorieren, weil ich da gar nicht unterwegs bin, aber mein Sohn zum Beispiel, der hat das auch eine Zeit lang mit gewisser Beunruhigung verfolgt.
Jetzt weiß man nur zur Genüge, dass sie alles andere als recht sind politisch, aber ist das nicht auch Wasser auf die Mühlen derjenigen, die sagen, seht ihr, zwischen linken und rechten Populismus ist gar kein Unterschied?
Ja, da natürlich gibt es einen Unterschied. Da wollen wir gar nicht ins Detail gehen, das ist ganz offenkundig. Wer das nicht sieht, der will es nicht sehen. Wer mit mir darüber diskutieren will, dass rechtsradikal und linksradikal eine gewisse Ähnlichkeit hat, würde ich sagen, ja, die Ähnlichkeit besteht darin, dass man den Boden unserer Demokratie verlässt und gewalttätig wird. Was nicht geht, das ist dann die Gemeinsamkeit. Das geht gar nicht, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Nur die einen wollen rückwärts und die anderen wollen wohin, wo man nicht weiß, wo es endet. Wo das enden würde, wo die Rechten hinwollen, das wissen wir, das ist absehbar. Da ist auch Nostalgie der falsche Begriff. Das ist der verzweifelte Versuch, diese Veränderungen, die auf uns zukommen, von der sehr viele spüren, dass wir denen nicht gewachsen sind. Also mit denen meine ich wir Normalbürger, darauf zu antworten. Und das ist die Hoffnung, wir müssen zurück in den Nationalstaat, in die Heimat, in unser kleines Dorf. Und das können wir uns an fünf Fingern abzählen, dass das nicht geht. Und wenn ich dann über Finanzkapitalismus und Systeme oder tiefen Staat, was ich nicht gemacht habe, aber mal reden würde, in den USA existiert ein tiefer Staat, von dem niemand was weiß oder ganz wenige nur wissen. Und bei uns gibt es eben die Macht, die sich immer mehr konzentriert, die auch jenseits der Politik liegt. Und dazu muss man kein Verschwörungstheoretiker sein. Das klingt wie eine, ist aber eigentlich keine. Also wenn bei uns 0,1% zwei Drittel allen Geldes besitzen und damit auch arbeiten. Und wenn man sieht, wie Donald Trump an die Macht gekommen ist, dann ist das doch keine Verschwörungstheorie. Das ist eine ganz tiefe Sorge. Die Kluft läuft nicht mehr. Die Wohlhabenden im Land werden als nützliche Idioten benutzt von den Superreichen. Von denen geht die Gefahr aus. Von den Wohlhabenden geht gar nicht so eine Gefahr aus. Aber davon, dass sich ganz viel Geld bei ganz wenigen sammelt und dieses Geld kursiert ja nicht mehr in der realen Wirtschaft. Das kursiert da oben, ist aber nicht mehr Teil unseres realen Lebens und ist dadurch völlig frei verfügbar und wird nicht mehr fürs Gemeinwohl eingesetzt. So, Entschuldigung.
In den SWR2 Zeitgenossen spreche ich heute mit dem Kabarettisten Georg Schramm, der, wie gerade zu hören war, sich auch als Kabarettist mit politischem Aufklärungsauftrag versteht. Sie haben jetzt schon dieses Verhältnis zwischen Arm und Superreich gerade angesprochen. Es ist ja auch eines Ihrer Lieblingszitate, wenn ich das weiß, von dem US-Milliardär Warren Buffett, dass es heutzutage einen Krieg gibt zwischen Arm und Reich. Und die Gewinnerseite ist auch schon ganz klar.
Ja. Wobei ich mit Arm, den Begriff, ich habe den immer benutzt, dann wenn es mehr Wucht und mehr Kraft hat, weil es von Warren Buffett ist. Der ist unverdächtig. Mir, also gegenüber mir, ich kann mir ja alles zurechtdenken, aber Warren Buffett weiß ja, wovon er redet. Mit Arm meine ich jetzt nicht, dass unsere Armutsdiskussion, das ist nochmal ein extra Kapitel, sondern etwa 40% der deutschen Bevölkerung kriegen bei einer größeren Autoreparatur Schwierigkeiten. Materielle Schwierigkeiten. Ein Großteil unserer Gesellschaft hat keine Rücklagen für Notfälle. Und zwischen denen und den Superreichen, da ist eine gigantische Kluft. Ich kann mich erinnern, es gab mal die Diskussion über das Durchschnittseinkommen der Deutschen. Und da haben sich manche gesagt, wieso liegt es bei 4.000? Dann habe ich gesagt, naja, damit sind alle Angestellten, alle Arbeiter Angestellten, Ackermann war Angestellter. Ja, der war angestellt bei der Deutschen Bank, war zwar übertariflich bezahlt, deutlich, aber war, und so wurde da ein Durchschnitt errechnet. Aber der Median, die genaue Mitte, exakt 50% drüber und drunter der Bevölkerung, der da in der Mitte liegt mit seiner Familie, der hat 2.400. Und zwar mit der Familie.
Wie geht es Ihnen heute, wenn ich direkt fragen darf? Sie haben auch nie einen Hehl draus gemacht, dass Sie mit Ihrer Kabarettkarriere sehr gutes Geld verdient haben. Empfinden Sie sich heute als reich?
Ich bin statistisch gesehen wohlhabend. Gehöre ich zu den Wohlhabenden, ja.
Und Sie leben auch in einem wohlhabenden Fleckchen, nämlich in Badenweiler. Kommen auch aus einem ähnlichen Fleckchen, nämlich aus Bad Homburg, einer reichen Stadt mit reichen Bewohnern, damals die Millionärshauptstadt Deutschlands, wenn ich es richtig weiß. Ja. Sie gehörten aber nicht zu diesem erlauchten Kreis.
Nein, ich habe einkommenstechnisch habe ich die Seite gewechselt. In Bad Homburg, meine Familie gehörte da zu dem, sagen wir mal, zum Bodensatz von Bad Homburg.
Ihr Vater war?
Mein Vater war ungelernter Taxifahrer, meine Mutter war ungelerntes Zimmermädchen.
Sie haben sich aber immer auch in gewisser Weise in die Gesellschaft der Reichen geträumt oder wollten zumindest, dass die Reichen denken, sie wären einer von ihnen.
Also das war, wenn ich ganz ehrlich bin, mein Bestreben. Das habe ich auch immer nicht zugegeben, aber später, sobald ich wirklich erwachsen war, also geistig erwachsen war, konnte ich das zugeben. Das war mein Versuch. Innerlich gab es nie eine Irritation, wo ich herkomme und wo ich hingehöre. Kleines Beispiel noch zu Bad Homburg. Mein Bruder, der 10 Jahre älter war, der wäre gerne Einzelhandelskaufmann geworden in Bad Homburg, hat eine Lehre angefangen und nach 14 Tagen wurde meine Mutter zu dem Geschäftsinhaber bestellt und er hat gesagt, er wäre sehr tüchtig, es gäbe an ihm nichts auszusetzen, nur er sei Geschäftsmann und in Bad Homburg kann er sich nicht leisten, den Sohn eines Sozialdemokraten als Lehrling zu beschäftigen, worauf mein Bruder gehen musste.
Und Sie haben im Vergleich zu Ihrem Bruder einen ungewöhnlichen Aufstieg dann erlebt, kann man das so sagen? Sie wurden zum einen sprachlich von Ihrer Mutter sehr stark gefördert, haben Sie immer wieder erzählt, haben gemeinsam Kabarettsendungen im Fernsehen angeschaut. Was hat das für eine Rolle gespielt und dann später auch die eine Lehrerin, die Sie aufs Gymnasium geholt hat?
Also meine politische und meine gesellschaftliche Sozialisation geht fast ausschließlich auf meine Mutter zurück. Also der positive Teil. Mein Vater war ein schwerer Alkoholiker, der hatte dazu nicht viel beizutragen. Meine Mutter war eine einfache Frau, aber mit einer hohen sozialen Intelligenz und die war, sagen wir mal, lebensklug, ohne in ihrem Leben viel erlebt zu haben, viel Erfreuliches erlebt zu haben. Die hat mir eine Menge beigebracht, die hat Wert drauf, weil sie konnte Hessisch nicht leiden, war Berlinerin. Die fand Hessisch ganz schrecklich, ja. Und hat großen Wert drauf gelegt, dass wenn so einer in der Familie Hochdeutsch spricht.
Außer also ich ihr, darf behaupten, sie hat Erfolg
gehabt. Ja, das hat sie erfolgreich hingekriegt, Gott sei Dank. Und sie hat dafür gesorgt, dass wir einen Fernseher kriegen auf Pump. Und dann haben wir immer so, damals gab es noch die großen Fernsehspielaufzeichnungen von großen Theateraufführungen und so. Und das haben wir immer angeguckt. Und mein Bruder war in der Laienspielgruppe, sehr erfolgreicher Laienspielschauspieler. Und da sind wir da auch immer hingegangen und meine Mutter hat meine Neigung zum Theater geweckt und gefördert. Hat mir einen Job als Kulissenschieber in Bad Homburg verschafft, wenn da Theatergastspiele war, also die üblichen Tourneetheater.
Und dann gab es eine Lehrerin, die auch ihre Mutter bedrängt hat, dass dieser Sohn aufs Gymnasium gehört.
Ja, also ich wäre normalerweise auf die Mittelschule gekommen, weil ich ganz gute Schulnoten hatte. Und diese Lehrerin hat meine Mutter wirklich gedrängt dazu und meine Mutter hatte Sorgen, weil das, mein Vater war das schwarze Schaf in der Familie, er hatte Sorgen, dass das nicht gut ankommt und dass es auch nicht geht. Und es ging aber, wobei ich, nur weil ich um die Sorgen meiner Mutter wusste, überhaupt das Abitur geschafft habe, weil ich war immer kurz vorm Absturz, die letzten Jahre. Und meiner Mutter zuliebe habe ich mich dann immer nochmal zusammengerissen und habe es dann gerade so geschafft.
Sie haben auch als Kabarettist dann später immer wieder aufs Bildungssystem geschimpft. Wäre dieser Wechsel aufs Gymnasium für den jungen Schramm heute so möglich gewesen?
Nein. Also ich habe deswegen geschimpft, weil ich es anders erlebt habe auch. Diesen Wechsel, von dem Sie sprechen, der passierte Anfang der 60er Jahre. Und damals gab es, ich bin in Hessen groß geworden, gab es eine große Initiative der SPD-Regierung, Arbeiterkinder aufs Gymnasium. Das war ein richtiger Slogan. Und ich habe das immer der SPD zugute geschrieben, nicht ganz zu Unrecht, bis ich sehr viel später erfahren habe, dass dahinter auch der Sputnik-Schock gesteckt hat. Der ging von den Amerikanern aus, als die gemerkt haben, die Russen fliegen über ihr Territorium und es macht Piep-Piep und sie können nichts dagegen machen. Haben sie alle Bildungsreserven mobilisieren wollen und haben auch ihre Alliierten gebeten, das zu tun. Und da gab es einen deutschen Bildungswissenschaftler, Picht, der hat dann dafür gesorgt, dass man die Scheu ablegen soll, auch kontaminierte Arbeiterkinder gymnasial zu bilden. Und davon habe ich profitiert. Die Durchlässigkeit begann damals und hat erschütternderweise eine Generation später wieder geendet.
Dieses Stichwort Kontaminierung, haben Sie das an sich selbst gespürt oder war das vielleicht auch etwas, was die Zeit Ihres Lebens gewollt oder ungewollt begleitet hat?
Ja, das hat mich begleitet, aber merkwürdigerweise habe ich diese Kontamination damals nicht als wichtig empfunden. Also das waren Selbstverständlichkeiten. Dass ich meinen Geburtstag nur im Kreise meiner Familie gefeiert habe. Dass ich niemanden eingeladen habe. Das war völlig selbstverständlich, weil es gab in unserer Wohnung keinen Platz für andere. Im Stillen hat meine Mutter vielleicht auch gedacht, dann kommt keiner. Sobald ich auf dem Gymnasium war, wurde ich ab und zu mal eingeladen, aber ich habe nie jemanden eingeladen, weil das war nicht vorzeigbar. Das habe ich aber nicht bewusst als großes Problem empfunden. Meine Antwort darauf war, ich werde mich so lange verstellen und von denen lernen, wie man sich benimmt, bis sie gar nicht mehr merken, wo ich herkomme. Und dann kann ich mich unter dem bewegen wie die und habe vielleicht auch Geld wie die.
Sie sind dann, also ich nehme es jetzt in Kauf, dass ich von Angehörigen der Bundeswehr mir einigen Unmut werde anhören müssen, aber Sie sind nach dieser fast schon theaterwissenschaftlichen Prägung oder Bildung in ihrem Familienhaus durch ihre Mutter und der Zeit auf dem Gymnasium anschließend zur Bundeswehr gegangen. Mhm. Inwiefern war das für Sie damals ein konsequenter Schritt? Also man hätte ja vielleicht auch sagen können, jetzt studiert er Theaterwissenschaften und dann wird er gleich Kabarettist danach.
Nein, beispielsweise. Also, das war für mich, also das stand überhaupt nicht zur Diskussion, weil erstens wusste ich überhaupt nicht, was ich mit so einem schlechten Abitur studieren soll. Ich hätte Lehrer werden können, das war mit dem Notenschnitt problemlos möglich, gab auch keinen Numerus Clausus, wollte ich aber nicht, weil ich die Schule in so schlechter Erinnerung hatte. Ich wollte irgendwas machen, wo ich möglichst schnell Geld verdiene, um meine Eltern zu entlasten, weil ich wusste, wie sehr die sich bis zur Decke und drüber hinaus gestreckt hatten für mich. Und damals gab es die Möglichkeit bei der Bundeswehr Geld zu verdienen, relativ schnell, 2 Jahre lang. Und da kriegte man eine Abfindung. Und das hätte nach meinem Schätzen gereicht, erstens bis dahin nach 2 Jahren zu wissen, was ich studieren kann. Und zweitens, ich hätte Geld für die Hälfte des Studiums, die andere kann ich mir während des Studiums verdienen. Da hat die Bundeswehr umgestellt auf 3 Jahre damals, weil es zu viele Interessenten gab für 2 Jahre. Das habe ich dann zähneknirschend unterschrieben und habe dann versucht, auf diese Art und Weise Zeit rauszuschinden, um rauszukriegen, was will ich denn eigentlich machen und vor allem Geld zu verdienen.
Wie groß war Ihr politisches Bewusstsein zu der Zeit? Ich frage, weil jetzt natürlich gerade wieder im Jubiläumsjahr viel über die 68er-Bewegung geredet wird, auch über den aufkommenden sogenannten RAF-Terrorismus. Haben Sie das dann als junger Soldat Schramm aus der Kaserne praktisch wahrgenommen?
Ja, also ich kann Ihnen ein Beispiel geben, wie ich es wahrgenommen habe. Ich musste im Zuge der Unteroffiziersausbildung einen Vortrag halten, also im Zuge der inneren Führung über die Notstandsgesetzgebung. Das war damals ein großes Thema und habe mir dazu Gewerkschaftsmaterial besorgt und habe dann ein Referat gehalten. Es ging darum, darf die Bundeswehr in einem Krisenfalle im eigenen Land gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden. Die SPD und die damalige Linke und die Gewerkschaften haben sich vehement dagegen gewehrt. CDU und FDP waren dafür. habe ich den Vortrag gehalten, dann wurde ich rausgerufen nach dem Referat und gesagt, was das für ein Material wäre. Habe ich gesagt, habe ich mir vom DGB besorgt, das Material. Wir haben gesagt, das, also so geht das nicht. Und dann bin ich mit einem Kameraden von mir am Wochenende nach Hause gefahren und landete bei dem Versuch, nach Hause in mein Zimmer zu kommen, in einer Vietnam-Demonstration. Die demonstrierten gegen Vietnam. Ich kam von der Unteroffiziersausbildung. Das war schon ein bisschen merkwürdig, ja. Damals kam die große politische Auseinandersetzung ja nicht zuletzt auch über den Vietnamkrieg. Und jetzt vor ein paar Tagen erfahren wir, dass genau zu dem Zeitpunkt, zu dem ich bei der Bundeswehr meine Unteroffiziersausbildung und Fähnrichausbildung gemacht habe, die Bundeswehr versucht hat, chemische Waffen von den Amerikanern zu kriegen. Und die Amerikaner hatten die Bedenken, der Bundeswehr chemische Waffen zu geben. Da ist mir aber wirklich also die Spucke weggeblieben vor ein paar Tagen.
War das dann auch einer dieser Momente, die dazu geführt haben, dass Sie fast schon folgerichtig aufgrund charakterlicher Mängel entlassen worden sind?
Ich wurde nicht entlassen, lege ich großen Wert drauf. Ich durfte zu Ende machen, bin nur nicht mehr befördert worden. Das hat mich Geld gekostet, aber ich wurde nicht unehrenhaft entlassen. Nein, ich sage Ihnen, was noch dazu beigetragen hat. Ich kam dann zur Kampftruppenschule nach Munster. Und in der Kampftruppenschule Munster gab es noch alte Wehrmachtsoffiziere, die uns im alten Stil ausbilden wollten. Aber der Schulkommandeur war damals Gerd Bastian. Ich weiß nicht, ob Ihnen das noch was sagt. Gerd Bastian ist später zum Grünen gegangen und hat Petra Kelly, einer der Gründungsmütter der Grünen, hatte eine Liebesgeschichte mit Petra Kelly und hat dann erst Petra Kelly und anschließend sich erschossen. Zwei große Figuren in der Gründungsphase der Grünen. Und er ging als General, als hochdekorierter General, hochrangiger General der Bundeswehr, direkt zum Grünen. Und der war mein Schulkommandeur. Der hat damals verzweifelt versucht, die Ideen des Widerstandes und die Ideen einer demokratischen Armee in der Bundeswehr zu verankern. Baudissin, de Maizière, das waren seine Leitbilder. Und es gab genug Leute, die gar nicht als Leitbilder hatten in der Bundeswehr. Und da bin ich reingeraten und hatte dadurch wenigstens ein paar Identifikationspunkte, wo ich dachte, vielleicht kann ich da noch ein bisschen Rechtfertigung für mein Tun und Handeln zustande kriegen.
Es war also doch nicht nur, sag ich mal, geistige Wüste für Sie, sondern es gab diese Ankerpunkte.
Ja. Na klar, über diese Leute konnte man sich auch mit Stauffenberg, es gab ja auch eine Tradition des Widerstandes. Die Tradition des preußischen Militarismus ist düster genug, hatte aber auch Seiten, die durch den ganzen Dreck und durch diese Hingabe zu Hitler verdeckt worden sind, die aber existierten. Und in dieser Tradition haben sich ja die Widerständler gesehen. Die fanden sich ja als aufrechte, wahre Demokraten und wahre preußische Militärs, die ihren Eid ernst genommen haben und den Eid auf den Führer abgelehnt haben eigentlich.
Wir machen vielleicht chronologisch weiter mit Ihrer Nichtbeförderung, um es korrekt auszudrücken. Sie haben dann Psychologie studiert.
Ja.
Es gibt immer wieder dieses Klischee, dass der Psychologiestudent erst mal sich selbst
analysieren
möchte.
Tolles Klischee, ja. Finde ich gar nicht so ganz falsch, ja. Aber Klischee ist eben ein bisschen grob, aber im Prinzip. Also,
was haben
kann
Sie
man
über
sagen,
sich selbst herausgefunden?
Ich will erst mal rauskriegen, was ist mit mir eigentlich los. Das habe ich nicht sehr vorangetrieben, muss ich ehrlich sagen. Deswegen bin ich auch nie Psychotherapeut geworden. Also damit habe ich mich eine Zeit lang beschäftigt, obwohl das im Studium ja gar nicht ausgebildet wurde. Das musste man privat nachträglich machen nach dem Studium und das teuer bezahlen. Das hätte mich nicht davon abgehalten, sondern ich hätte mich intensiv mit mir selber auseinandersetzen müssen. Und das wollte ich nicht, weil ich eine ungefähre Vorstellung davon hatte, was dabei rauskommt. Und das an dem Ergebnis war ich lieber nicht interessiert.
Sie haben dann als Psychologe an der neurologischen Klinik am Bodensee gearbeitet und sind eher zufällig zum Kabarett gekommen.
Naja, sagen wir mal so, passiv war ich dem immer verbunden durch Fernsehgucken. Hatte aber praktisch, also in live habe ich nur ein einziges Kabarettprogramm gesehen in all den Jahren, bevor ich es selber gemacht habe. Das war Die Schmiere in Frankfurt von Rudolf Rolfs. Die spielten das legendäre Stück Sie sind ein Ferkel-Exzellenz, ein sexualkritisches Programm mit dem legendären Renno-Nonsens. Den kennen Sie vielleicht noch, den schlecht gelaunten Kellner vom Blauen Bock.
Oha, da bin ich... Muss
so alt
ich
bin ich schon.
Gestehen.
Der spielte damit. Ich nehme es zurück, die Bemerkung. Schneide sie raus.
Müssen wir auch nicht unbedingt. Sie haben dann aber kabarettistisch ein großes Vorbild gefunden, wenn ich das
Dieter
richtig
Hildebrand.
Kenne.
Ja, Dieter Hildebrand. Klar. Ja. Wir haben immer alles von der Lach und Schieß gesehen und Scheinwerfer natürlich. Das war meine politische...
Lach und Schießgesellschaft war die große Bühne sozusagen in München.
Die kleine, große,
die winzig kleine
und über eben, immer muss man leider immer dazu, durchs Fernsehen große Bühne, so wie es Komödien eigentlich auch eine kleine Bühne war. Das Komödien hatte immerhin den Rückhalt der SPD-Landesregierung in Düsseldorf, während die Lach und Schieß politisch null Unterstützung hatte. Also der einzige Draht, der die Lach und Schieß groß gemacht hat, in Bezug auf Vergrößerung des Publikums, war Sami Drechsel, weil der so populär war als Sportmoderator.
Kann man dann an der Stelle festhalten, Ihre Mutter steht sozusagen in Kindesjugendjahren als geistige, prägende Figur da. Dann kommt Herr Bastian und später kommt Herr Hildebrand.
Ja, Herr Bastian setzen wir in Klammern. Aber eigentlich war es dann Dieter Hildebrand und seine Art des politischen Denkens und der Art, sich zu widersetzen. Und sich zum, was er ja auch gesagt hat, zur Stimme der kleinen Leute zu machen, die sonst keine Stimme haben.
Können Sie sich an Ihren ersten Auftritt erinnern?
An meinen?
Ja.
Ja.
Und Sie wollen nicht drüber
sprechen?
Als Kabarettist, ja. Was für einen Auftritt hätten Sie jetzt sonst?
Ich habe als Betriebsrat mal eine Rede gehalten. Das war mein erstes öffentliches Auftreten eigentlich.
Und das war dann der Kabarettist Inkognito.
Ja, genau. Also sagen wir mal so, ich habe Betriebsversammlungen in der Klinik missbraucht. Was aber später gemerkt. Andere haben schon vor mir gemerkt und gesagt, du machst doch hier nur einen Affenzirkus. Ja, das machst du zwar gut, aber du machst doch hier eigentlich Affenzirkus. Oder Zirkus. Da habe ich schon geübt. Aber das war eine Veranstaltung, da hat Franz Josef Strauß als Kanzlerkandidat unheimlich viele Leute mobilisiert. Und da habe ich als Betriebsrat einer Klinik in Konstanz eine Rede gegen Franz Josef Strauß gehalten, gegen seine Kandidatur. Das war aber eben nicht als Kabarettist, aber eigentlich war das schon ziemlich nah. Mein erster Auftritt, das war eine Gruppe in Konstanz, die mich geholt haben. Nein, ich kann Ihnen sagen, was der erste Auftritt als Kabarettist war. Mein damalig bester Freund hat während seines Jobs an der Klinik, der war mein Chef, hat er seinen Doktor gemacht in Psychologie. Sehr ungewöhnlich, mit großer Anstrengung. War ein sehr großes Talent. Und seine Doktorfeier haben wir in einem Schäferhundeheim gemacht, weil wir da Leute kannten und wir fanden, wir müssen dagegen steuern. Das muss irgendwie sehr stark geerdet sein, sonst erträgt er seinen Doktortitel gar nicht. Und ich habe gesagt, pass auf, wenn du möchtest, ich halte dir Laudatio. Und da habe ich eine Laudatio gehalten. Hinterher kam ein Soziologe zu mir, der befreundet war mit ihm, und hat gesagt, du, ich will seit Jahren eine Theater- oder Kabarettgruppe gründen und hab noch nicht genug Leute beisammen. Hättest du nicht Lust, da mitzumachen? Genau sowas fehlt mir noch.
Und dann ging's los. Das ging ja auch
relativ schnell. Und dann ging's ganz langsam los. Ja.
Ganz langsam?
Ja, ja, ja. Wir haben miteinander geübt und haben aber keine Auftrittsorte gefunden. Und sind dann irgendwann mal aufgetreten, weil wir das Gefühl hatten, wenn wir jetzt nicht bald auftreten, dann zerfallen wir wieder. Und dann haben wir uns an einen sehr unfertigen Auftritt gemacht. Und das hat uns dann am Leben gehalten. Und einer aus dieser Gruppe, mit dem ich dann jahrelang auch zusammen unterwegs war, der immer fand, ich müsste unbedingt auch mal alleine auftreten, der hat mir dann einen Tritt verpasst und hat gesagt, ich habe für dich ein Engagement organisiert. Und ich habe gesagt, was, ich weiß weder die Bühne noch, ich will doch gar nicht. Sagt er, nein, nein, aber du musst. Du machst das. Das ist kein Problem. Die Bühne hat eh nur 50 Zuschauerplätze maximal. Das ist eine Einweihung vom kleinen Theatercafé. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn allein unsere bekannten Freunde kommen, da ist schon voll, da kann ja nichts passieren. Das war dann der Anfang.
Und jeder Kabarettist hat dann aus dieser Anfangszeit irgendwelche Horrorgeschichten von nicht mal annähernd gut besetzten Sälen, die dann auch noch nicht mal gute Laune haben.
Wenn naja, man das war Bühne ja steht. Voll, weil unsere ganzen Bekannten zusammen getrommelt haben. Bei der zweiten Vorstellung, das sollte dann wiederholt werden, weil es so toll war. Ja. Und da habe ich mich breitschlagen lassen. Bei der zweiten Vorstellung haben sie mir dann gesagt, guck mal im Vertrag, also spielst aber bitte nicht länger als 90 Minuten. Normalerweise steht im Vertrag mindestens 90 Minuten. Das hatten sie mit Tippex, mit Flüssig-Tippex überstrichen und hatten max 90 Minuten reingeschrieben, weil der Wirt gesagt hat, wenn der so lang spielt, das war ja fast 2 Stunden, da verdiene ich ja nichts. Und da war ich so wütend, dass ich, Idiot, mir dann einen Wecker besorgt habe, also so einen richtigen Rappelwecker. Den habe ich in der Pause gestellt, habe dann geguckt, wie lange habe ich gespielt in der ersten Hälfte und habe den so gestellt, dass der nach genau 90 Minuten Spielzeit mitten in meinem Programm rappelt, auf der Bühne.
Und dann haben sie
und dann hat er gerappelt und habe ich mittendrin aufgehört und habe den Leuten erklärt, tut mir leid, das müssen sie verstehen, der Wirt will Umsatz machen. Die haben mir den Vertrag verändert und ich kann nicht vertragsbrüchig werden, kann ich mir nicht leisten. Tut mir leid, ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem gefallen. Wiedersehen. Bin ab. Ganz schlechte Laune, die sich gegen den Wirt und gegen mich gerichtet hat.
Hatten Sie auch in dieser Anfangszeit schon dieses Anliegen, tatsächlich mit Ihrem Kabarett politische Aufklärung zu betreiben? Ich weiß es, wir hatten schon ein bisschen über Dieter Hildebrand gesprochen, der hat ja zum einen, muss ich an dieser Stelle sagen, wesentlich länger gemacht als Sie, nämlich eigentlich bis zu seinem Tod hin. Und er hatte, wenn ich es richtig weiß, auch bis zum Schluss dieses Gefühl in sich, ich möchte was sagen, ich kann was sagen und ich möchte auch mit dem, was ich sage, die Welt verändern.
Also das hat er auch mit Recht gehabt, das Gefühl. Ich habe einen seiner letzten Auftritte auch noch gesehen. Es war ja angeblich immer eine Lesung seines jeweils aktuellen Buchs, aber in Wirklichkeit war die Hälfte davon ganz aktuelles Kabarett. Und er hat dann zwischendurch immer mal was vorgelesen, aber eigentlich war das immer brandaktuell. Er war immer auf dem Laufenden und war bis zum Schluss, bis kurz vor seinem Tod, glasklar im Kopf und wusste genau, was zu sagen, was nicht zu sagen ist. Das war schon erstaunlich. Oh, das gibt's nicht alle Tage. Und dieses Standvermögen habe ich auch nicht.
Sie haben irgendwann dann gemerkt, für Sie ist Schluss oder Ihre Figuren sind ausgespielt? Oder?
Ja, also vor allem diese zentrale Figur, dieses Einarmigen, dieses Dombrowski. Ich hatte das Gefühl, den habe ich selber in der Ecke gespielt, aus der er nicht mehr rauskommt, ohne seine Glaubwürdigkeit und seine Echtheit zu verlieren. Und für mich selber, das ist ja eine Entwicklung, die läuft ja nicht ganz unabhängig von mir, weil ich sie ja geschrieben habe, seine Entwicklung. Und ich selber hatte das Gefühl, ich habe es doch alles schon gesagt, eigentlich alles, was ich sagen möchte. Und jetzt ist alles gesagt und gerade Dieter Hildebrand, weil er bei dem Mann, der hat immer gesagt, du, es gibt ein paar Sachen, das Gefühl kenne ich, sagt er, ein paar Sachen, die muss man immer wieder sagen, weil sich ja nichts ändert, sagt er. Und die werden ja nicht falsch dadurch, dass du sie nochmal sagst. Hat alles gestimmt, aber mein Binnengefühl war, ich habe es gesagt, es fängt an ranzig zu werden, ich fange an mich zu wiederholen und es tut mir und dem, was ich da tue, nicht gut. Und ich hatte das Gefühl, das Niveau oder mich nicht mehr steigern zu können oder das Niveau nur noch mit großem seelischen auch und physischen Kraftaufwand halten zu können, dachte, vielleicht ist es einfach gut, ich höre auf. Oder ich höre mal auf. Ob ich mit 75 nochmal anfange, keine Ahnung, weiß ich nicht. Im Moment entwickelt sich das politisch so rasant, dass ich manchmal das Gefühl habe, es geht gar nicht anders, ja, dass man nochmal was sagen muss. Sonst wäre ich auch heute ja nicht hier zum Beispiel. Dann sage ich es wenigstens hier nochmal, damit es nicht nur meine Frau abkriegt. Und mein Sohn kann es auch schon nicht mehr hören. Ja, das kann schon sein, aber damals hatte ich das Gefühl, es ist gut so. Ich habe es auch nicht bereut, es war auch gut so, dass ich aufgehört habe.
Aber es ist tatsächlich so, also es klang ja jetzt gerade schon an, Sie haben geistig nicht aufgehört, das Weltgeschehen zu verfolgen und in dem Fall ist Ihr Publikum Ihre Frau und Ihr Sohn, Ihr Hund gegebenenfalls auch, wenn Sie...
Ja, der hört ja nun gar nicht zu, wenn ich was erzähle, der hört nur bei ganz anderen Sachen zu. Ich habe noch Kontakt zu alten Mitstreitern und die akzeptieren das eigentlich nicht richtig. Die sagen, nein, das geht nicht. Solange du noch halbwegs klar im Kopf bist, sollten wir nochmal was machen. Aber da bin ich noch ein Stück weg von.
Sie haben sich aber hin und wieder mal einladen lassen, auch in der Anstalt vergangenes Jahr
einmal.
Waren Sie.
Ja, das war ein altes Versprechen. Da bin ich dann aber mit Tricks dazu gebracht worden.
Mit Tricks?
Ja, natürlich mit Tricks. Und so wie Priol, also ich hatte damals gesagt, nee, ich will da nicht in die Nachfolge da reinplatzen, habe ich eigentlich kein Bestreben dazu. Und der Trick war ganz einfach zu sagen, die anderen kommen auch.
Kam aber nicht.
Und die anderen haben gesagt, ja, wenn der Georg kommt, dann würde ich vielleicht kommen. Und dann haben sie gesagt, ja, der Georg kommt. Und mir haben sie dann gesagt, die anderen kommen. Das ist ein ganz alter Trick, ja, den kennt man ja schon. Deswegen war ich dann in meiner Anstalt mit den anderen zusammen, als im Viererpack.
Und bereut haben Sie es auch nicht?
Nein, aber ich habe auch hinterher wieder das Gefühl, es war richtig, dass ich da vorher nicht war und das auch damit, dass es keine Fortsetzung haben wird.
Sie haben möglicherweise Ihre Form des aufklärerischen Engagements sublimiert, verändert, indem Sie auch jetzt, wenn man Interviews von Ihnen liest, beispielsweise auffallend häufig die GLS-Bank, die sogenannte Anthroposophenbank, ansprechen oder preisen, beziehungsweise deren Form per Mikrokredit sinnvolle soziale oder ökologische Projekte zu unterstützen, muss man unterm Strich jetzt sagen, Georg Schramm ist vom großen Finanz- und Bankenkritiker selbst zum Banker geworden am
Ende? Nee, zum Banker natürlich nicht. Aber ich will ja mit dem Geld, was ich auf die Seite geschafft habe, will ich ja nicht einfach prächtig leben. So viel ist mein Leben auch nicht teuer, also anspruchsvoll. Das bisschen, was ich wegtrinke, das kriege ich auch so noch bezahlt. Ich lebe nicht auf großem Fuß. Das Geld soll ja irgendwas Sinnvolles haben. Und eigentlich muss man auch ein bisschen von dem zurückgeben. Weil das habe ich ja nicht alleine verdient, das Geld. Und deswegen muss man das wieder einen Teil davon dahin geben, wo es hergekommen ist. Und so bin ich auf die GLS-Bank gestoßen, weil die relativ durchsichtig und transparent ist, genau sagt, was sie mit dem Geld macht und wo das hingeht und man das selber steuern kann. Und das hat mich sehr beruhigt.
Und der Name dieser Bank, ich glaube, wenn man es ausspricht, Gemeinschaftsbank für Laien und Schenken?
Ganz genau. Das ist eigentlich die Anthroposophenbank. Sie sind gegründet worden als Anthroposophenbank. Ich bin kein Anthroposoph. Aber unser Sohn war zum Beispiel auf der Waldorfschule und mit großem Gewinn für ihn. Also wir verdanken dieser Art der Pädagogik, dass unser Sohn es geschafft hat. Also bis jetzt geschafft hat. Er ist 22 und hat ja noch viel vor sich. Aber bis dahin hat er es toll hingekriegt und hat ihm diese Pädagogik sehr geholfen. Und die Grundhaltung der Anthroposophie, auch die pädagogische Grundhaltung, ohne die Strenge von Steiner, habe ich gerne unterstützt. Unterstütze ich auch immer noch.
Und was sind das für Projekte? Können Sie Beispiele nennen, die Sie gerne unterstützen?
Auch das sind zum Teil innerhalb der GLS-Sachen, zum Teil auch außerhalb. Es gibt ja zum Beispiel so eine Aktiengesellschaft Regionalwert in Baden-Württemberg, die, wenn man da Aktien kauft, weiß man ganz genau, dass sie nie Dividende abwerben werden, niemals. Ja, das ist klar. Die versuchen Kleinbetriebe, also Arbeitsplätze zu schaffen oder zu erhalten in kleinen Betrieben in der Region Baden-Württemberg. Das machen sie sehr toll und für die sammeln sie Geld. Und das sind Leute, oft sind das, sagen wir mal, Söhne oder Töchter von einem Obstbauern, die davon nicht leben könnten. Die müssten den Betrieb umgestalten oder müssen investieren. Das Geld haben sie nicht. Dann kommt dann eben als Geldgeber die Regionalwert und gibt ihnen Geld und sie arbeiten damit und zahlen ihre Kredite zurück, die sehr niedrig verzinst sind. Und das Geld ist unter anderem eben von mir und anderen. Und ab und zu gibt's Kapitalerhöhungen, weil das Geld weg ist. Ja? Und da weiß man genau, das Geld, das ist nicht verbraten, sondern das arbeitet. Die Leute arbeiten mit dem Geld und ich werde dafür nie Dividende sehen. Das weiß ich, das erwartet da auch niemand. Aber es tut was Sinnvolles. Das Geld hilft Leuten, was Sinnvolles zu tun. So.
Ich glaube, Sie haben auch mal gesagt, dass es für Sie insofern ein, wenn man das so sagen kann, schlechtes Gewissen etwas beruhigt, falls die Rechnung doch nicht ganz aufgeht und Sie am Ende vor dem jüngsten Gericht stehen, dann haben Sie was Sie in die Waagschale werfen können.
Ja, aber ich glaube, dass das dann nicht richtig zählen. So wie ich das jüngste Gericht einschätze, ist das wenig mildtätig und die werden dann sagen, ja, gesagt haben Sie ja viel, ja. Was haben Sie getan? Da werde ich sagen, ich habe investiert bei der Regionalwert AG. Und wenn ich sage, hey, Donnerlittchen, dann ziehen wir einen Tag Hölle ab.
Verfolgen Sie noch aktuelle Kabarettisten? Sehen
Sie, was
passiert?
Ich verfolge die Politik, aber nicht mehr Kabarett.
Gibt es da jemanden, den Sie auch als Nachfolger beispielsweise betrachten?
Ich verfolge es ja nicht
mehr. Sie verfolgen es nicht mehr? Auch keine Lust oder warum?
Nee. Was ich zum Beispiel anders mache als zu der Zeit, als ich noch Kabarett gemacht habe, da war eines meiner Probleme immer, dass ich sehr an der Alltagspolitik geklebt habe, relativ nah dran. Und weil sich bei mir die Bücher gestapelt haben, die ich interessant fand, aber eben nur das Vorwort oder die Rezension gelesen hatte. Und ich lese jetzt mittlerweile lieber diese Bücher, wenn es bis zur Mitte. Und dafür gehen dann Kabarett im Fernsehen oder im Realita, gehen dann zurück. Ab und zu gucke ich mir was an. Das ist dann persönliche Zuneigung oder Liebhaberei.
Und was sind die Liebhabertitel Ihrer Autoren oder Bücher, die Sie auf dem Tisch haben?
Ich habe von der amerikanischen Soziologin Fremd im eigenen Land gelesen. Zurzeit bin ich noch nicht ganz mit durch. Die, ich glaube, 2 Jahre lang fast in Louisiana gelebt hat. Sie kam aus Berkeley, aus Kalifornien, hat da in einer Hillary-Clinton-Blase gelebt. Und wollte wissen, warum diese Leute alle, fast alle Trump wählen. Und ist hin und hat versucht, sich mit den Leuten zu befreunden und ist den Leuten so nahe gekommen, dass sich wirklich sowas wie Freundschaft entwickelt hat. Und sie hat daraus ein unglaublich spannendes Buch gemacht, wie diese Menschen leben und denken im selben Land, in dem sie lebt. Aber eigentlich sind es 2 verschiedene Länder und das ist unheimlich spannend, weil sie die sogenannte Tiefengeschichte einzelner Menschen versucht auszuloten und drauf zu kommen, warum es für die vollkommen richtig und klug ist, für Trump und gegen den Staat zu sein.
Es sind aber, höre ich daraus, dann doch wieder hauptsächlich Sachbuchtitel.
Da legen Sie den Finger auf eine Wunde. Ja, ich lese zu wenig Romane, das stimmt.